Herzlich willkommen zum OMR Podcast. Diese Woche unsere Partner, die Kollegen von Klarneo aus Berlin, C-L-A-N-E-O, Klarneo, die neue große Kraft im Bereich des Performance-Marketings aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung kommt. Das Gründerteam Magdalena, Matthäus, Martin kenne ich schon eine ganze Weile, sind unter anderem auch Dozenten und Referenten an der Hamburg Media School, mit denen wir auch zusammenarbeiten, also darüber haben wir uns ein paar Mal kennengelernt. Eine neue Firma sozusagen, die seit einigen Monaten unterwegs ist und bereits echt ganz coole Projekte derzeit erarbeitet. Zum Beispiel die Content- und Keyword-Strategie für einen weltweit führenden Anbieter von Sicherheitslösungen, das Onboarding mehrerer Länder in ein globales SEO-Programm eines international führenden Herstellers von Heizsystemen oder SEA-Audit für den US-Markt eines führenden internationalen Anbieters von Cloud-Service- und Hosting-Dienstleistungen. Also die Kollegen können Big-Scale, können Small-Scale, können alle möglichen Leistungen erbringen, haben eine tolle Kundenliste und natürlich auch eine ganz gute Testimonial-Liste, die mir hier vorliegt. Sie bieten an, kostenlose Erstberatung von einer Stunde, 20% Rabatt aufs erste Projekt, wenn ihr sagt, dass ihr über OMR kommt, am besten klarneo.de einfach mal besuchen und dort melden. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche mal wieder ein eigentlich längst überfälliger Gast aus Hamburg, eine Legende des deutschen Internets, Mathis Schrader. Moin Mathis.
Moin Philipp.
Dein Legendenstatus ist ja übrigens, also dadurch gerechtfertigt hoffe ich, dass du schon einfach sehr lange dabei bist. Und,
dass ich alt bin, willst du sagen, ne?
Ja, unter anderem, ich war ja noch gar nicht fertig. Und dass du sozusagen eine Agentur gegründet hast, die da unter anderem auch deinen Namen trägt, die jetzt seit vielen, vielen Jahren so eine der großen deutschen Internetagenturen ist und das heißt auch schon sozusagen vor der ersten Welle aus den 90er Jahren noch kommt. Erzähl mal ein bisschen mit deinen eigenen Worten, wie ging es los, was hast du die letzten 20 Jahre gemacht?
Genau, so online ging es bei mir los so vor über 30 Jahren. Ich habe also 84 habe ich meinen ersten Akustikkoppler gebaut mit Muffen aus dem Sanitärfachhandel. Es gab damals den Chaos Computer Club, da gab es die Hackerbibel und da gab es eine Anleitung, wie man einen Modem bzw. einen Akustikkoppler sich baut und an seinen Homecomputer anschließt. So, und das habe ich dann gemacht. Insofern, und das ist, glaube ich, das Witzige, weil wir reden ja viel über Innovation und es braucht am Ende des Tages doch relativ lange, bis sich neue Technologien durchsetzen. Also 84 bin das erstmal online gegangen und da war ich quasi so 10 Jahre lang war ich online, also waren mobilen Netzen, sondern in der Mailbox-Szene, selbst das Wort, das ist ja schon wieder so lange her, also Mailboxen hießen die damals. Und das Web kam ja erst 94, ne? Also mit dem Mosaik-Browser von Marc Andreessen. Und dadurch wurde das Online-Thema irgendwie wieder interessant, ne? Weil nicht nur Text, sondern es gab einfach mal die Möglichkeit zu gestalten, Bilder, Textkombinationen zu machen. Ich habe zwischendurch angefangen, Informatik zu studieren und dann habe ich die ganzen Jahre 94, 95 damit verbracht, Webseiten auf dem neuen HTML-Standard halt zu programmieren. Und 96 habe ich dann meinen Partner, mit dem ich es in der Schrader gegründet habe, den Oliver Sinner, kennengelernt. Im Februar 96 auf einer Messe am Stand von Kochner von Oettinger. Das ist so ein Buchgrossist und der hat so eine so ein Internetshop quasi gezeigt, also wie könnte man zukünftig Bücher online verkaufen und das war einfach grottig, wie der aussah und man kannte natürlich Amazon schon so ein bisschen und sagte, so müsste es mal machen. Und genau an dem Stand haben wir jetzt kennengelernt und gestritten, wie man es eigentlich besser machen könnte und weil ich hatte damals ein Badge von Otto auf dem Revers und ich studierte noch und dann haben wir 2 Tage später beschlossen, er hängt seinen Job bei Otto in den Nagel, ich mein Studium und wir gründen Sinner Schrader und wir bauen bessere Buchshops im Internet und damit haben wir dann auch angefangen, haben den ersten Kunden einen Monat später akquiriert, das war damals Intershop beziehungsweise die Vorgängerfirma von Intershop. Intershop wurde dann erst in diesen Wochen, Monaten Anfang 96 gegründet, hatten also unseren ersten E-Commerce-Kunden quasi, für den wir aber eine Standardsoftware mitgeholfen haben zu entwickeln, was ganz spannend war, aber dann ein paar Monate später tatsächlich unseren Buchshop, den wir eigentlich entwickeln wollten, nämlich Libri als Buchgrossisten, und haben für den eine mandantenfähige Buchplattform gebaut, also Libri.de damals, aber auf Libri.de ist es beispielsweise auf die Bücher.de-Plattform online gegangen, die dann an die Börse gegangen ist, aber auch Thalia, Hugendubel, also alle arbeiteten quasi mit dem Shop-System, was wir damals entwickelt hatten. Und so hat sich das im Grunde genommen ganz gut entwickelt in diesen 96, 97, 98er Jahren. Wir haben für Startups angefangen, End-to-End würde man heute sagen, Startups as a Service, Startups zu bauen. Also Ricardo.de haben wir als Dienstleister mitgebaut, wie gesagt Bücher.de, viele andere Internet-Shops.
Und dann seid ihr irgendwann selber an die Börse gegangen.
Irgendwann sind wir selber an die Börse gegangen, aber das wollten wir gar nicht. Eigentlich war das ein Unfall, dass wir an die Börse gegangen sind. Wir sind an die Börse gegangen 99. Wir sind quasi so im Bootstrapping von 96 bis 99, so 70 Mitarbeiter gewesen, also immer aus dem Cashflow finanziert. Das geht ja wunderbar so als Dienstleister, das ist ja, da haben wir keine großen Investitionen und kann sofort Rechnung stellen nach jedem Tag. Aber wir hatten dann das Phänomen, dass Mitte 99, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, gab es 12 börsennotierte Internetagenturen in Hamburg allein. Okay. Ja, das war ein völliger Wahnsinn.
Also Pixelpark war dabei, K&D Media.
Genau, also es gab also die Ur-Hamburger Agenturen, die in Hamburg gegründet wurden. Das war so Popnet und Kabel New Media. Aber dann gab es halt die ganzen nationalen Digitalagenturen, die alle nach Hamburg gingen, weil Hamburg war damals nicht Berlin. Hamburg war das heißeste Pflaster, weil hier waren die großen AOLs und Gruner und Jahr mit Fireball als Suchmaschine und so weiter. Das waren ja alles Hamburger Unternehmen. Und deshalb kamen auch die Digitalagenturen alle nach Hamburg. Also es war so Pixelpark und Concept, kennt heute auch kaum jemand noch. WWL kennt niemand mehr. Dann gab es viele, die auf dem Sprung zur Börse waren, wie Elephant Seven als Springer und Jacobi-Tochter, die Argonauten als Grey-Tochter. Dann gab es ID Media, die waren an der Börse. Die ganzen internationalen Digitalagenturen wie Icon Media Lab, Framdisfabriken, heute Framfab, Razorfish, March First
aus den USA. Aber das heißt, ihr wurdet auch angesprochen von irgendeinem Investmentbanker?
Nee, überhaupt nicht. Also wir hatten nur Angst, sozusagen, jetzt gibt es 12 börsennotierte Internetagenturen in Hamburg, die alle Mitarbeiter rekrutiert haben mit Stock-Optionsprogrammen und haben ihre Projekte sozusagen subventioniert, weil wir haben das ja gesehen in deren Büchern. Also wir waren aus dem Cashflow sozusagen sind wir gewachsen. Das kannst du ja nur, wenn du positive Ergebnisse erwirtschaftest. Und alle unsere Wettbewerber, die in die Börse gegangen sind, haben rote Zahlen irgendwie produziert. Das konnte man ja in deren Börsenprospekten sehen. Und die hatten Angst, dass sozusagen, dass die mit ihrem Cash und ihrer Unproduktivität und sich die Projekte und die Mitarbeiter kaufen und wir unser Lebenswerk nach 3 Jahren, so sprach man schon Lebenswerk, dass das irgendwie verlustig geht, ne? So, und dann sprach uns ein Kunde an damals, nicht? Das war der Gesellschafter von Georg Lingenbrink, Libri.de. Das war die Familie Herz, zu denen auch Chibo gehört, ja. Beiersdorf und eben auch der Buchgroßhändler. Und der fragte, ob sie uns nicht unterstützen könnten und ob wir nicht Lust hätten, an die Börse zu gehen. Sie würden das ganz gerne mal ausprobieren, sich an einem Startup zu beteiligen. Und das fanden wir irgendwie dann eine coole Idee, weil wir mussten nichts machen. Wir haben das ja bei unseren Startup-Kunden gemerkt, die haben irgendwie ein Jahr lang, haben die nicht sich um das operative Geschäftemanagement kümmern können, sondern die haben nur noch Börsengang gemacht. Und der Deal war im Grunde genommen, die beteiligen sich bei uns und wir haben mit dem Börsengang nichts zu tun.
Also ist gekommen dann auch.
Die organisieren uns den Börsengang und wir müssen nur die Roadshow machen, eine Woche vorher, um die Aktien zu platzieren. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben im Sommer die Entscheidung getroffen, im November waren wir im neuen Markt und haben dann nichts gemacht.
Und wie viel wart ihr wert in der Spitze?
In der Spitze, also wir sind mit 12 Euro rausgegangen, da waren wir ungefähr zum Tag des Börsengangs so um die 100 Millionen wert. Okay. Also und dann ging ja aber der ganze Wahnsinn erst los, nicht? Bis zum 31. März, das war so ungefähr so All-Time-Peak im
Nemax. 31. März 2000.
2000, genau. Da waren wir 900 Millionen wert. Okay, ne? Das war geil. Also auf dem Kontoauszug stand 220 Millionen Euro.
Bei dir?
Also nicht auf dem Kontoauszug, sorry. Auf dem Depotauszug. Nee, leider nicht auf dem Kontoauszug.
Auf dem Depotauszug. Okay, das heißt, du hattest dann irgendwie, wie viel hattest du dann logischerweise von 220 von 900 Millionen?
Ja,
so 20-25%.
Also. Ja, genau, sozusagen. So und aber nicht verkauft. Weder zum Börsengang eine Aktie verkauft und auch nicht später. Also das war, und dann ging es halt wieder runter. Ne?
Aber warum hast du nicht ein bisschen was verkauft? Hätte man nicht sagen können, komm, verkaufe ich mal 5%, sind ja auch schon irgendwie zig Millionen.
Ich war jung und doof. Ja, also man fühlte sich moralisch, oder Olli und ich fühlten uns damals moralisch gebunden, dass wir gesagt haben, diese irre Bewertung, in die müssen wir erstmal reinwachsen. Also später haben wir begriffen, in diese Bewertungsdimension kann man mit einem Dienstleistungsgeschäft gar nicht reinwachsen. Aber damals dachten wir das noch so und haben gesagt, nee, wir verkaufen nicht, sondern wir müssen jetzt erstmal sehen, dass wir unser Geschäft organisieren und dass das so funktioniert und dass wir dann irgendwann in 10 Jahren mal irgend in so eine Bewertung reinkommen, die gerechtfertigt ist, dann wäre es ja auch fair zu verkaufen. Also in der Tat keine einzige Aktie verkauft. Im Gegenteil, dann über die Jahre, als der Kurs dann runterging, immer wieder alles das, was man an Dividendenausschüttung hatte, weil wir weiterhin Gewinne erwirtschaftet haben, habe ich halt privat dann investiert und mehr Aktien gekauft. Ne? Also aber in den Verkaufsmodus sind wir damals überhaupt nicht gewesen.
Okay, und dann hast du jetzt, also du hast die Firma jetzt geführt, dann jetzt 20 Jahre lang?
22 Jahre lang, genau. Und ich führe sie immer noch.
Ja, genau, führst du immer noch, aber kommen wir dazu, es hat sich ja jetzt im letzten Jahr ein paar Änderungen ergeben. Wie hast du dann so die letzten Jahre nach dem Crash, wie kam dann sozusagen die Wiederauferstehung, oder das war wahrscheinlich auch für euch brutal hart, als dann einmal der...
Ja klar, also wir haben im Grunde genommen haben wir so 3 Phasen unserer Unternehmensentwicklung, also die ersten 3 Jahre war, da haben wir so Startup as a Service gemacht, also haben wir Unternehmen geholfen, mit ihrem Startup erfolgreich zu sein, und das platzte dann halt natürlich Mitte 2000, als dann die ganzen Anschubfinanzierungen nicht mehr funktionierten, platzte dieses Geschäftsmodell als Dienstleister, sich auf die Startup-Branche auszurichten, und dann haben wir angefangen, für die großen Konzerne ihre Speedboats digital zu bekommen. Das heißt, wir haben nicht für die Commerzbank gearbeitet, sondern für die Comdirect und nicht für die Deutsche Bank, sondern MaxBlue, und nicht für E-Plus damals, sondern Simio aufgebaut. Nicht für die TUI, sondern HLX und TUI Fly. Also immer dort, wo es darum ging, dass innerhalb von Konzernstrukturen digitale Geschäftsmodelle gebaut wurden, meistens mit dem E-Commerce-Hintergrund, wo es also überschaubare Nicht-Konzernstrukturen dann gab. Also es waren so immer so Einheiten von 30 bis 100 Leuten oftmals auf der Kundenseite, wo diese digitalen Geschäftsmodelle dann ausgegründet wurden, und die haben wir dann relativ umfänglich halt betreut, also von Marketing, Design bis zum Bau, technologisch halt der E-Commerce-Plattform. So, und das Geschäft hat dann funktioniert, sagen wir mal von 2001 bis 2015 hat das gut funktioniert. Da gab es dort immer ein Wachstum. Dann hat sich das aber mit dem ganzen digitalen Transformationswahnsinn nochmal stark verändert. Dann begann unsere 3. Phase, wo wir dann gesehen haben, jetzt geht es nicht mehr darum, dass die Konzerne ihre digitalen Speedboote zu Wasser lassen und dass wir denen helfen, die schnell zu bekommen, sondern da wollten die Konzerne sich selber fairerweise auch berechtigt digital transformieren. Also digital ist jetzt keine Alltagserscheinung, keine Nischenerscheinung mehr, sondern es ist halt ein total ubiquitäres Thema, geht durch alle Anwendungsfälle. Die Menschen bewegen sich immer mehr im digitalen Raum und machen immer mehr Touchpoint sozusagen, wenn über Digitalisierung verändern sich. So, und dann hilft es nicht mehr, wenn ich als E-Plus ein digitales Beiboot habe, Simio, sondern ich muss Base verändern, oder ich muss jetzt als Telefonica O2 verändern und nicht mehr MaxBlue, sondern Deutsche Bank, nicht mehr Comdirect, sondern die Commerzbank, und nicht mehr nur TUI Fly, sondern die TUI sozusagen.
Also das macht ihr gerade.
Und das machen wir jetzt, genau. Also das war auch natürlich ein Prozess der Veränderung, weil einfach die Dimension der Projekte und der Aufgaben hat sich damit nochmal dramatisch vergrößert, nicht? Also es ist einfach ein Unterschied, ob du ein digitales Speedboot für einen Konzern machst oder wenn es darum geht, wirklich komplett ein Unternehmen, Konzern zu helfen bei der Digitalisierung.
Wie viele Leute habt ihr jetzt aktuell?
Wir haben jetzt so knapp 600 hier bei Sennar Schrader, und genau.
Und lass uns mal genau darauf zu sprechen kommen. Also das heißt, du hast dann irgendwie wirklich viele Jahre, ganz lineare, trockene, aber harte, solide Arbeit geleistet hier und dann euch jetzt sagen auf diese 600 Menschen entwickelt und dann irgendwann entschieden, jetzt verkaufen wir die AG, also obwohl sie börsennotiert ist, ihr konntet das ja entscheiden, an Accenture.
Genau, also das hängt sehr stark mit dieser 3. Phase zusammen. Also in dem Moment, wo es jetzt darum geht, unseren Kunden bei ihrer Digitalisierung zu helfen, ist ja die Frage, auf welcher Plattform machst du das halt? Und was wir festgestellt haben, mit damals noch so 500 Mitarbeitern, saugen uns unsere Kunden einfach auf. Wir können gar nicht so viel Projektkapazität zur Verfügung stellen, wie unsere Kunden brauchen. Ja, und du hast auf der einen Seite das Thema, es ist eine vertikale Integration. Es geht nicht nur einfach eine E-Commerce-Plattform zu machen, also neben das Thema Automobil, sondern du hast große Content-Management-Systeme, auf denen die Marke gespielt wird, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit in 60 plus Märkten. Dann hast du natürlich klar den E-Commerce, den Verkauf eines Autos. Das funktioniert aber weltweit in den einzelnen Märkten höchst unterschiedlich. Ne? Es gibt Build-to-Order Märkte wie Deutschland, da werden die Autos konfiguriert und da verlieben sich die Nutzer in den Konfigurationsprozessen, da musst du halt alles darstellen. Es gibt andere Märkte wie Stock Markets, also da werden die Kunden halt, da werden die Autos halt vom Autohändler sozusagen nur gekauft. Da würde keiner auf die Idee kommen, 6 Monate für ein Auto, was jetzt produziert wird, zu warten. Man guckt, was hat der Händler und das wird dann vom Hof gekauft. Und genauso hast du dann auch andere E-Commerce-Prozesse. Die Dealership-Strukturen sind in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich. So, welche Rolle spielt der Händler in diesem E-Commerce-Prozess? Also höchst komplex. Dann hast du die gesamte Integration bis in die In-Car-Systeme rein, in die mobilen Applikationen und so weiter. Also
diese ganze Struktur, aber
ist so, da brauchst du einfach eine andere Größenordnung. Also der ist der mit mittelständischen Agenturdienstleister-Strukturen kommst du da einfach nicht weit, sondern um da einen Kunden zu führen, und dafür bin ich ja über 20 Jahre in der Branche. Das ist ja auch immer der Anspruch, zu sagen, wir wissen sozusagen, was du als Unternehmen, als Marke machen musst, um erfolgreich diese digitale Herausforderung zu begegnen. Und wir wollen sozusagen nicht in der zweiten oder dritten Ebene sein, dass da auf der einen Seite die Unternehmensberatungen sind oder große Integratoren und wir machen dann die Dinge sozusagen, die übrig bleiben. Sondern das war schon immer unser Anspruch, wir wollen im Lead sein. Und dann brauchst du einfach eine andere Plattform, auf der du beraten kannst und auf der du letztendlich halt auch weltweit und vertikal in die Systeme rein Projekte liefern kannst.
Okay, und Accenture liefert das sozusagen logischerweise.
Ja, total. Also Accenture ist halt, glaube ich, die größte Beratungs- und Technologieplattform, die man sich da vorstellen kann.
Ist eigentlich öffentlich geworden, was die für euch bezahlen müssen? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, total. Also es gibt ein Übernahmeangebot, da steht der Preis drin.
Ich habe es nicht, ich habe nur Größenordnung gemerkt. Was war?
Das war sozusagen zum Start, war es um 9,50 Euro. Jetzt über die Abfindungsangebote sind es, glaube ich, 10,21 Euro.
Das entspricht dann einem Unternehmenswert von
so ein bisschen über 100 Millionen Euro. Also die 900 Millionen haben wir es nicht mehr ganz geschafft. Aber das war auch total klar sozusagen. Das war eine Blase, dass man das nicht mal erreichen kann. Aber so von der Unternehmensbewertung ist es knapp zweimal Umsatz. Und dafür, ich glaube, das ist absolut fair als für eine Bewertung als Dienstleister.
Und du hast dich dann sozusagen jetzt entschieden, auch in Zukunft in der neuen Struktur dann aber an Bord zu bleiben und sozusagen Accenture Ex-Sinner Schrader dann jetzt sozusagen in die Zukunft zu führen.
Genau, also das war ja ein bewusster Schritt, dass ich gesagt habe, ich bin jetzt knapp 50 gewesen letztes Jahr, als diese Entscheidung anstand und gesagt, was machst du jetzt einfach die nächsten 10 Jahre? Ruhst du dich jetzt so ein bisschen aus dem, was du gemacht hast und versuchst das irgendwie weiterzuführen? Oder hast du eine Ambition, das, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast, nämlich in der Spitze immer zu stehen, an dem Thema Digitalisierung, auf welcher Plattform kannst du das halt weitermachen? Wir haben da jetzt, was den Verkaufsprozess angeht, jetzt keine große Auktion gemacht und 1000 Leute eingeladen, sondern mir war relativ bewusst, was ich will, welche Plattform ich halt brauche. Ich habe mir dafür Accenture ausgesucht, habe mit denen gesprochen und dann haben wir eine Struktur gefunden, die für beide, glaube ich, fair ist und die funktioniert, und genau, so ist das passiert.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf Pulse Advertising, pulse-advertising.com. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, hat vor einigen Wochen das Gründerteam Lara und Chris hier schon bei uns als Gäste im Podcast gehört. Jetzt nochmal der Hinweis auf die Firma, sicherlich einer der Marktführer im Bereich des Influencer-Marketings in Deutschland, in Europa, mittlerweile auch im Büro in New York, Mailand, Hamburg, 80 Mitarbeiter, stetig wachsen, erschließen sich gerade den asiatischen Markt. Sie sagen, wer strukturierte, ergebnisorientierte und sehr gute Influencer-Marketing-Kampagnen durchführt, führen möchte mit klaren KPIs, soll sich doch am besten direkt bei Pulse Advertising melden. Ich glaube, das machen die wirklich sehr, sehr gut. Die bewerten die Influencer quantitativ durch Daten, aber auch qualitativ aus Markensicht. Kampagnen werden je nach Ziel mit wenigen, auch bis zu einigen 100 Influencern umgesetzt. Und letzter Punkt, die Kollegen stellen weiter ein, suchen aktiv Mitarbeiter für ihr weiteres Wachstum. Also, wer Interesse hat am Thema, gerne bei Pulse melden. Eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. Die beiden Gründer sind mittlerweile bei Forbes 30 Under 30 und so weiter und so weiter. Also, wer an Influencer-Marketing denkt, pulse-advertising.com, meldet euch. Viel Spaß. Du hast jetzt ja eigentlich gar nicht so im Kernsinne mit Marketing zu tun, weil ihr, sagen wir mal, als Agentur B2B-Kunden gewinnen müsst. Dann natürlich schon über Marketing nachdenken, aber ich habe das Gefühl, du bist trotzdem irgendwie, du sprachst ja gerade schon von Personenmarken, damals zu neuen Marktzeiten, aber du hast dann irgendwie die Next ja auch als Konferenz erfunden aus Sina Schrader heraus, ein bisschen auch als Marketing-Tool sicherlich, vor kurzem ein Buch geschrieben, also fand ich sehr gut, transformationale Produkte heißt das, aber auch da denkt man so, natürlich ist es auch irgendwie ein Marketing-Instrument, kann man das so sagen, also ist dein Marketing so, denkst du über B2B-Marketing viel nach?
Ja, total, aber gar nicht so viel nachdenken, sondern wahrscheinlich eher machen und ausprobieren. Klar ist, es gab immer zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge, die man gemacht hat. Also die Nexus entstanden 2006, eigentlich auch aus einem Zufall heraus. Und der Zufall war, dass wir wollten eine 10-Jahres-Party machen, 96, 2006, 10 Jahre Sina Schrader. Und so die Ausläufer der Kränkung, sage ich mal, der 2002er, 2003er Jahre war noch nicht ganz vorbei. Also jetzt einfach nur eine Party zu machen und zu sagen, wir sind wieder da und digital ist wieder cool, das war uns irgendwie so ein bisschen zu billig. Es gab auch keine Digitalpartys mehr, also keine Agenturpartys. Es gab es einfach 5 Jahre lang nicht. Also 3 Jahre lang wurde gefeiert von 98 bis 2001 und dann gab es 5 Jahre nichts. Und so, und dann gesagt, vielleicht müssen wir das, damit überhaupt jemand kommt und sich wieder traut, zu einer Digitalagenturparty zu gehen, wenn wir tagsüber Programm machen. So, und da hatten wir ein bisschen Glück, weil 2006 war gerade das Thema Web 2.0 so am kommen, ne? Also das gesamte
StudiVZ
kam gerade auf. StudiVZ und vor allen Dingen ja die Ideologie dahinter, und das ist, glaube ich, vor der heutigen Datenschutzdebatte total interessant, weil die Ideologie, die wir damals hatten, war Web 2.0 Open APIs. Das war die Idee. Klar, StudiVZ, das waren die Ausprägungen und Twitter und Facebook, was 2007 kam und so weiter. Aber die eigene und die Blogs und so weiter. Und die Blogs mit dem RSS-Feed und so weiter. Aber die Idee war Open APIs sozusagen. Und die Idee war, wir hatten 10 Jahre sozusagen das eindimensionale Web erlebt, wo du eigentlich nur Dinge konsumieren konntest, lesen konntest, E-Commerce machen konntest und so weiter und so fort. Und jetzt bringt sich der Nutzer eigentlich in das Netz wieder rein. Jetzt geht es um Interaktion. Ja? Also ich kann Dinge ganz einfach selber, ich kann selber ins Netz schreiben, ja, über Foren, über Communities, über Bilder und so weiter und so fort. Flickr war ein großes Thema 2006. So, und das war so die, und dafür brauchst du Open APIs, das heißt, die Daten, die ich einbringe als Nutzer, müssen zwischen den einzelnen Applikationen, zwischen den einzelnen Plattformen fließen. Das fand nur eine ganz große Errungenschaft, dass wir jetzt nicht mehr so eindimensionale Silos haben, sondern die Daten zwischen den APIs sozusagen hin und her fließen soll. Jetzt haben wir genau 10 Jahre später wieder genau die gegenteilige Diskussion. Ja, also die Daten müssen bloß geschützt werden innerhalb des Silos sozusagen und dürfen da nicht raus. Und der Effekt wird sein, dass die Plattformen, die wir heute kennen, also die Facebooks mit den ganzen Ventures, die dranhängen, und den ganzen Franchises, die dranhängen, und die Google-Plattform, wir werden eine Welt, dass die Gefahr ist zumindest da, wieder in die Walled Gardens der CompuServes und AOLs zurückgehen, die ich ja noch aus den 80er Jahren kenne. So, die meinten wir 2006 überwunden zu haben. Und jetzt mit einem überbordenden Paternalismus des Staates und des Datenschutzes kommen wir sozusagen in diese alten Welten 80er Jahre wieder zurück. Und die Offenheit sozusagen, die 2006 als Manifest da war, die geht zurück. Aber das war die Idee sozusagen, mit dem Thema eine Konferenz dran zu hängen. Und das hat natürlich super funktioniert, weil es gab eben auch durch Zufall keine Konferenzen zu der Zeit. Es gab noch nicht große Digitalagentur oder keine Digitalagentur-Partys und gab auch keine Digitalkonferenzen. Die kamen erst dann in den Jahren danach. Und so hatten wir da die Gnade der frühen Geburt quasi mit der ersten Next und haben das zweite Jahr nochmal probiert, trägt das Thema dann weiter und es hat weitergetragen und dann, jetzt machen wir es glaube ich zum 13. Mal dieses Jahr im September, 20. September. In Hamburg hier im Rahmen des Reeperbahn-Festivals und es wächst und gedeiht.
Und Buchautor bist du dann auch so ein bisschen durch Zufall geworden?
Nee, das war wirklich Kalkül. Also das Kalkül war aus der Erkenntnis 2015, 2016, für Digitalagenturen beginnt eine neue Zeit. Wenn wir nicht in den Lead gehen und eine Deutungshoheit bekommen, wie heute deutsche Unternehmen sich digitalisieren müssen, dann werden wir am Ende des Tages verlängerte Werkbank von Unternehmensberatern und großen Integratoren. Das sieht man, finde ich, auch ein bisschen, wenn man sich die Internetagentur-Ranking anschaut in Deutschland. Also da, das stagniert, da gehen auch einige Agenturen gehen ganz raus aus dem Ranking. In den USA kann man das schon sehen, wenn man sich da die Internet-Digitalagentur-Rankings anschaut, sind ja die 5 größten Digitalagenturen, Unternehmen eben wie Accenture beispielsweise, die nicht eine Agentur-DNA haben, die nicht aus einem Agenturhintergrund sozusagen gegründet sind, also nicht jetzt irgendwie ein Agenturnetzwerk haben, also Publicis Sapiens ist glaube ich an Platz 6 oder 7, aber davor gibt es im Grunde genommen nur große Berater und Technologieunternehmen. Und ich glaube, diese Entwicklung, die werden wir halt auch in Deutschland sehen. Und deshalb war es mir einfach wichtig, da einen Kontrapunkt zu setzen und zu sagen, wir haben als Digitalspezialisten, die das jetzt seit über 20 Jahren machen, wir wissen, wie das funktioniert. Und das ist halt am Ende des Tages halt nicht PowerPoint, das ist halt nicht Best Practice, sondern es ist halt vom Nutzer kommen, vom Menschen kommen, outside in Geschäftsprozesse und Produkte und Services halt neu zu denken. So, und ich glaube, das, was wir die letzten 20 Jahre gelernt haben, ist, wir wissen, wie das funktioniert. Also wie man diese, auch natürlich funktioniert nicht jedes Produkt sozusagen mit einer 100%igen Gewissheit, sonst würden wir, glaube ich, keine Dienstleistung mehr machen, sondern nur noch Startup-Geschäft machen. Aber wir haben in den letzten 20 Jahren gelernt, wie man diese Dienste und diese Produkte baut, wie man diese Plattform letztendlich halt baut, outside in. Und also sie funktionieren nicht so, dass man sich ja im Markt anschaut, was funktioniert dann anderswo und versucht das halt zu kopieren. Ja, das ist der typische Prozessberatungsansatz. Und dieses Wissen aus den letzten 20 Jahren einmal kondensiert aufzuschreiben, das war mir halt wichtig. Um zu sagen, wir sind eben nicht nur jemand, der bunte Bilder baut und HTML kodiert, sondern das viel wichtigere Prinzip ist dahinter, wie baut man am Ende des Tages erfolgreich.
Und welches Produkt, das ihr gebaut habt für einen eurer Kunden, ist denn das, was, wo du, sagen wir mal, jetzt rückblickend am meisten zufrieden, stolz, von fasziniert bist, was die größte Marktpenetration vielleicht hat? Also gibt es so eine Applikation oder irgendeinen Service, den ihr gebaut habt, wo du sagst, Mensch, das war herausragend?
Ich glaube, da gibt es halt viele. In jeder Phase sozusagen ist das passiert, dass wir das, wenn man sich in die ersten Jahre anschaut, also die Bücher.de ist, Ricardos.de ist, Intershop ist im Grunde genommen von der Kerntechnologie heute Salesforce, ja, und mit der Salesforce E-Commerce Suite, das sind ja alles Produkte, mit denen Nutzer heute jeden Tag irgendwie zu tun haben und irgendwie nutzen. So, und dann in der zweiten Phase mit den Comdirex, aber auch mit den TuiFlys, mit den Dingen, die wir für die Deutsche Bank gemacht haben. Das
so, die Kannst du so ein paar Sachen so konkret machen? Also was ihr da konkret gebaut habt? So?
Ja, wenn du die Comdirect-Plattform beispielsweise anschaust.
Komplett, die ganze Plattform.
TuiFly, das Simio-Wissen ist in die O2-Plattform sozusagen reingegangen. Dann haben wir angefangen, später im Bereich Content-Marketing, Content-Plattformen zu bauen, die beispielsweise Curve, das ist so in dem Segment derjenigen, die sich heute beschäftigen mit Smartphones und mobilen Themen, Gadgets, ist das aus dem Stand heute die reichweitenstärkste Plattform, über 3 Millionen Uniques, ohne dass wir da jetzt Pay-Traffic draufschicken. Das sind alles Modelle, die super funktioniert haben. Und jetzt bist du im Grunde genommen in der nächsten Stufe und fängst an, halt den großen Konzernen, ob das jetzt aus dem Automobilbereich bist, aus dem Versicherungsbereich oder aus dem Bankenbereich, ihnen zu helfen, letztendlich halt dieses Wissen dann in die nächsten Plattformen sozusagen reinzubringen. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, weil.
Aber gab es da so Einzelideen, wo du sagst, es gibt so eine einzelne Idee, also Curved ist so ein bisschen eine Einzelidee, sowas mal zu machen, also ein Mobilitäts-Content-Portal zu schaffen? Genau. Aber ich weiß nicht, ich denke mal so, Lars Hinrich sagt halt so, damals die Idee gehabt zu haben, dass man bei Xing, erstmal Xing zu erfinden, dann sich ja auszudenken, dass man sich anschauen kann, wer zuletzt das eigene Profil besucht hat, ist halt so ein wahnsinniger Gamechanger gewesen. Habt ihr auch irgendwelchen Firmen zu solchen Gamechangern verholfen und sagt, okay, die Idee oder dieses Feature oder diese Applikation war so, das hätten die ohne uns wahrscheinlich nicht gemacht?
Ja, eine Sache, die vielleicht hier als Hamburger für Hamburger ganz witzig ist, das ist das, was wir Kikmo machen. Und zwar ist ja die Hamburger Sparkasse extrem umtriebig, was halt das Thema Innovation angeht, auch digitale Innovation. Und die Aufgabe ist ja, wie kriegst du eigentlich Traffic in die Filiale rein? Also wie wirst du als Bankfilialist heute eigentlich noch relevant und Schaffsfrequenz? Und das, was wir da gebaut haben, sind im Grunde genommen drei Dinge. Das eine ist aus der Überlegung heraus, dass die Haspa sich so als Nachbarschaftsbank versteht. Also das ist so die strategische Vorgabe. Wie gesagt, wie funktionieren denn eigentlich Nachbarschaften heute in Kiezen? Also das ist ja mal leicht gesagt, ich bin die Nachbarschaftsbank, das kann ich auf ein Plakat machen, kann TV-Spot machen. Aber wie lebe ich das eigentlich? Und die Idee ist dort halt, Nachbarschaften zu vernetzen. Und das sind so drei Dinge, die wir da parallel machen. Das eine ist halt hyperlokaler Content. Das heißt, wenn irgendwo hier ein Restaurant zumacht und ein Schild da ist, Wiedereröffnung, sind wir in der Regel die Ersten, die also wissen, welches Restaurant kommt da rein, warum hat der Laden geschlossen, was passiert hier und also was passiert in meinem Kiez. Und das sozusagen nicht nur auf dem Stadtteil Altona, sondern wirklich hier in der Straße in Ottensen und so weiter und so fort. Also wir produzieren mit einer eigenen Redaktion hyperlokalen Content. Wir haben mit zwei Stadtteilen angefangen, mit Ottensen und Eimsbüttel und bauen das jetzt so langsam über das gesamte Stadtgebiet halt aus. Das zweite ist, dass wir sagen, das ist ja schon mal interessant, dass ich diesen Content lese, aber wie findet denn jetzt eigentlich Nachbarschaft statt? Das machen wir über lokale Nachbarschafts-Communities, über entsprechende Foren. Und das dritte ist, damit das eben mehr ist als jetzt nur ein Nachbarschafts.de-Dienst, dass wir auch physisch locker in die Filialen stellen, also Schließfachsysteme, wo Nachbarn sich gegenseitig Bohrmaschinen jetzt, die sie gerade mal brauchen oder irgendwas, oder Schlüssel hinterlegen, ausleihen können. Nicht? Und oder wo Lieferdienste, Lebensmittel-Food-Dienste sozusagen reinliefern können und ich hole das dann sozusagen raus. Also wirklich ein Experiment, wo wird das überhaupt angenommen? Also weil ich so einen Schließfachservice in der Bankfiliale habe und denke da an Schließfach, dann denke ich ja an was anderes als eine Bohrmaschine, die ich dort sozusagen über ein Community-Forum mal nachgefragt habe, wer kann mir übers Wochenende eine Bohrmaschine leihen und ich finde sie dann da. Also war ein super Experiment, haben wir vor einem Jahr mit angefangen, aber witzigerweise funktioniert's. Also genau diese S-Curve, die man so am Anfang so sieht, also langsames Wachsen sozusagen und dann geht's halt so exponentiell hoch. Genau das sehen wir da. Also das finden wir halt einfach hochspannend, solche Dienste im Grunde genommen zu bauen. Also all das, was wir gelernt haben, wie kriegst du eigentlich Technologie, Services, Dienste, Content, Commerce, physikalische Produkte, Netzwerkeffekte, also das ganze Vokabular, wie kriegst du das eigentlich in einen Service rein, der wirklich am Ende des Tages halt für den Menschen Nutzwert hat, wie kriegst du das eigentlich zusammen?
Also sozusagen die Filiale einer Bank oder einer Sparkasse als Online- und Offline-Marktplatz für das Quartier oder für die Nachbarschaft, in der die
steht. Genau.
Okay, das muss ich mir angucken. Es gibt jetzt witzigerweise auch eine Menge Startups, die so in diesem Bereich arbeiten. Ja. Ich meine, es gibt ja, sagen wir mal, bei Liefer- und Logistik, so die letzte Meile oder wie schafft man das, ist ja eine große Frage, wo es so verschiedene Locker- und Lieferdienste gibt. Genau. Dann gibt es ja gleichzeitig so dieses, ich glaube, es heißt Nachbarn, so ein Startup aus Berlin.
Genau.
Verschiedene Ansätze gibt es da, so Nachbarschaften zu vernetzen.
Genau.
Also da scheinen ja verschiedene Ideen, die gerade so auch in der Szene bearbeitet werden, zusammenzukommen.
Genau, und das ist so ein typischer Startup-as-a-Service-Fall, nicht? Wo du sagst, eigentlich ist es auch eine Startup-Idee, Aber unser Geschäft ist ja nicht Startup sozusagen zu bauen, aber Startup-ähnliche Geschäftsmodelle sich anzuschauen, zu gucken, was könnte da halt für einen etablierten Player sozusagen funktionieren und was kann am Ende des Tages auch eine Relevanz bei den Nutzern und bei den Menschen haben. Das heißt, du fängst viel an, auch mit den echten Kunden zu arbeiten, viel mit Menschen anzuarbeiten. Was für Dienste haben eigentlich zukünftig eine Möglichkeit überhaupt eine Resonanz zu erzeugen. Ne? Man kann sich ja tausend Dinge sozusagen überlegen und stellt dann immer wieder fest, das funktioniert nicht und die Nutzer gutieren das nicht oder ein laborähnliche Nutzertest kriegt's noch eine Resonanz, aber wenn es dann wirklich in der Bankfiliale steht, nutzt es halt kein Mensch. So und das ist natürlich spannend zu sehen, solche Konzepte auszurollen und dann langsam wachsen zu sehen.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf O2. Wer uns häufiger hört, weiß, O2 Free mit Connect ist das neue große Ding dort. Der besondere Dreh ist, dass man jetzt nur 9 weitere kostenlose SIM-Karten zu seinem Vertrag dazu bekommt, mit dem man dann Sachen sozusagen unter demselben Vertrag anschließen kann, wie ein Tablet, wie eine Smartwatch, wie ein GPS-Tracker, wie einen mobilen Hotspot im Auto oder. Also wer weitere sozusagen Endgeräte hat, die irgendwie mobil gemacht werden sollen, der kann das nun aus einem Vertrag heraus tun, bei O2 Free mit Connect. Ich denke da auch mal sehr gerne an meinen Kumpel Mickey Beisen, der sehr gerne erzählt, dass er mittlerweile mehrere Handys hat, alleine um auf all diesen Flirt-Plattformen aktiv sein zu können. Also insofern, wer weiß, wofür man es gebrauchen kann, O2 Free mit Connect. Wenn man auf O2 geht, also o2.de/connect, dann kann man da sich einiges angucken, nochmal genau die Tarife nachlesen, aber könnte auf jeden Fall Sinn machen. Viel Spaß.
Bist du ja auch als Investor mittlerweile aktiv? Machst du Startup-Investments, Digital-Investments oder kaufst du dir nur GAFAs-Stock?
Nur GAFAs. Für anderes habe ich gar keine Zeit.
Ja?
Ja, ich habe irgendwann mal angefangen, Amazon-Aktien zu kaufen und das war okay.
Das machst du bis heute.
Das mal bis heute, genau. Alles klar. Alles andere ist mir zu kompliziert.
Ist ein guter Hedge auf dein Gesamtleben, sozusagen.
Genau.
Okay. Und sag mal, wenn du so ein Buch geschrieben hast, hat das dann dazu geführt, dass Leute das gelesen haben und hat das auch wirklich Impact gehabt? Also misst du das? Oder ich meine, am Ende brauchst du ja nur 2.000-3.000 Leser und wenn es die richtigen sind, hat das schon Impact. Oder war das mehr für dich sozusagen, sowas mal abgearbeitet zu haben?
Also erstmal so siehst du ja so als Buchautor den Impact daran, verkauft sich das Buch und welche Rezensionen bekommst du? Und wir haben die erste Auflage relativ schnell verkauft. Jetzt sind wir in der zweiten Auflage, da bin ich eigentlich mehr als happy. Also die erste Auflage waren 5.000 Exemplare. Und für ein Fachbuch 5.000 Exemplare so gut, einfach mal so zu verkaufen, ja. das ist schon relativ viel. Wir haben es auch im Selbstverlag gemacht. Wir haben da jetzt keinen renommierten Verlag im Hintergrund. Die Verlagsmarge gespart, dadurch, dass wir schneller am Markt waren und dass wir mehr in die Ausstattung des Produktes reingesteckt haben, an Papierqualität, Haptik, Design und so weiter und so fort. Ich glaube, du merkst zweierlei. Du merkst auf der einen Seite bei Kunden, dass die diese Methoden und diese Tools einsetzen, die auch in dem Buch beschrieben werden. Dann kriegst du so unmittelbares Feedback in der täglichen Arbeit. Und das andere, das ist halt total lustig, wenn du auf Konferenzen bist oder irgendwie Veranstaltungen und dann kommen Leute zu dir und sagen, wir haben jetzt gerade irgendwie die letzten 6 Monate ziehen wir gerade unser Startup hoch und wir machen das genau nach deinem Buch. Und okay. Na, das hat uns so geholfen, sozusagen so zu denken und hat uns nochmal solche Sicherheit gebracht, das, was wir die ganze Zeit gefühlt haben, was wir so im Bauch haben, dass das genau richtig ist. So, und das ist, glaube ich, die größte Bestätigung.
Wer ist denn jetzt in der neuen Konstellation euer Wettbewerber? Jetzt bist du, sagen wir mal, Accenture. Demnächst heißt ja, glaube ich, auch der gesamte Komplex dann Accenture Digital, ne?
Ja, das ist ein bisschen komplizierter. Also der Bereich, in dem die Digitalagenturen von Accenture organisiert sind, heißt Accenture Interactive.
Ah, Interactive, okay.
Und Accenture Interactive ist auch das, was du jetzt in den Rankings in den USA und da guckst, wir sind da die größten Digitalagenturen. Da ist Accenture Interactive mit 6,5 Milliarden Dollar Umsatz als größte Digitalagentur gelistet. Also das ist Accenture Interactive. Und wir gehören als Sinner Schrader zu Accenture Interactive. Das andere ist halt die Frage, wie machst du das halt mit den Marken? Also Accenture Interactive hat in den letzten 2 Jahren sehr viele Digitalagenturen und Agenturen insgesamt halt übernommen.
In Hamburg die D-Group, glaube ich, auch. Ne?
Genau, D-Group gehört allerdings, das macht es auch ein bisschen kompliziert, manchmal zu verstehen, gehört zu Consulting, ist also nicht in der Interactive.
Okay.
Ist keine Agentur, ist Unternehmens, gehört zum Unternehmensberatungszweig von Accenture. Aber im Digitalagenturbereich gibt es beispielsweise sowas wie Kamerama in London oder The Monkeys in Australien, Rothko in Dublin, also eine ganze Reihe von Digitalagenturen. Und die bringen natürlich alle neben dem Talent und den Gründerteams und dem Spirit natürlich auch ein Brand mit. Und ein Brand ist ja ein Asset. Das ist ja, da hast du ja lange für gearbeitet. Und da hast du, und eine Marke aufzubauen, braucht halt viele Jahre täglich gehaltener Versprechen. So, und das wirfst du nicht einfach mal so weg. So, und insofern ist der Transfer der Marken, der angestammten Marken Richtung Accenture Interactive einfach ein Prozess, der wird 2-3 Jahre dauern. Das ist nicht, wo wir sagen, jetzt gibt's so ein festgelegtes Datum, 1.5. irgendwas und dann werden alle Brands halt umgemalt und neue Visitenkarten.
Also es ist aber auch nicht das WPP-Modell, ne? Weil WPP war es ja so, der großen Agenturnetzwerk, wo dann halt alle Marken quasi erhalten geblieben sind. Da wurde ja fast nichts also es gibt ja kaum Agenturen, die WPP heißen, sondern die heißen ja alle,
ne? Nein, also Accenture ist halt keine Holding, ja. Ne? Und das ist auch total wichtig zu verstehen, das unterscheidet Accenture auch, glaube ich, in einem Punkt sehr signifikant von den klassischen Werbeholdings, wo die einzelnen Agenturmarken ja auch eher kompetitiv aufgestellt sind und sie jetzt alle versuchen, Konstrukte zu finden. WPP nennt das Horizontal, andere nennen das One Publicis oder ähnliche Konstrukte. Wie kriegst du eigentlich diese ganzen diversen Talente, die du brauchst, um heute vertikal und horizontal Kunden zu betreuen, wieder zusammen? So, da nutzt eine Agenturmarke in dem klassischen Verständnis im Sinne von, ich führe sozusagen eine Marke und ich habe ein Kreativteam, bestehend damals aus dem Konzepter, aus dem Texter, aus dem kreativen Medienmenschen, aus dem Bild und Storytelling-Menschen und baue daraus sozusagen jetzt die Marke für meinen Kunden. Da brauche ich relativ, sagen wir, überschaubare Teams, um weltweite Marken zu betreuen. In dem digitalen Bereich funktioniert das nicht mehr. Also du kannst nicht mit einer 30-Personen-Agentur eine weltweite Marke digital halt betreuen. Da brauchst du eine ganz andere Größe. Und dazu müssen alle Einheiten zusammenarbeiten. Und das an Accenture ist in meinem Verständnis, so wie ich Accenture die letzten 2 Jahre erlebt habe, also das Jahr, wo ich jetzt dabei bin und das Jahr, mit dem ich mich inhaltlich mit denen auseinandergesetzt habe, es ist mehr eine Plattform, wo alle Capabilities, alle Fähigkeiten in diesem Konzern sozusagen auf einem Kunden halt nahtlos zusammenarbeiten, weil es gibt diese unterschiedlichen Silos und P&Ls nicht, ne? Wo jeder Bereich seine eigene Gewinn- und Verlustrechnung hat und jeder sozusagen auf sein kleines Thema hin optimiert, sondern die Accenture-Teams optimieren letztendlich halt immer auf den Kunden sozusagen zusammen. Du kannst halt für einen Automobilkunden mit allen Teams weltweit halt arbeiten, ob die in Brasilien sitzen, ob die in China sitzen, ob die in Deutschland sitzen oder in den USA. Und man arbeitet wirklich sozusagen transparent, weil Accenture kennt nichts anderes klassischerweise. So arbeitet man am Ende des Tages halt auf einem Kunden und ein Projektergebnis hin.
Und okay, das heißt, die Marken bleiben dann möglicherweise noch eine Weile erhalten, dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Also das ist dann so.
Genau, also das wird ein fließender Übergang sein. Also das habe ich damals ja schon im Frühjahr letzten Jahres gesagt, dass ich glaube, die Marke Sinnerschreiter wird es in 2 Jahren noch geben. In 5 Jahren vermutlich nicht. So, und was dazwischen passiert, das muss man letztendlich halt sehen und erarbeiten.
Sag mal, wer ist jetzt sozusagen weltweit der entscheidende Wettbewerber oder das, was ist das Wettbewerbsumfeld jetzt? Was du gerade beschrieben hast, ist ja schon eine relativ machtvolle, große Plattform dann, Accenture Interactive, allem was dazugehört. Wer macht sowas noch? Also ist es dann irgendwie jetzt Boston Consulting, seht ihr die oder seht ihr dann irgendwie Deloitte oder seht ihr irgendwie große Kreativagentur, Netzwerke dann doch irgendwie? So.
Also ich glaube, einerseits gibt es halt noch diese alten Boxen, ne? Also es gibt die klassischen Strategieberater, also die McKinseys und die BCGs und die Roland Bergers in Europa. Die gibt es. Es gibt auf der anderen Seite die großen Integratoren mit einem starken Technologie-Backbone. Das sind die Deloitte, die IBMs, Und auf der anderen Seite gibt es die großen Agenturnetzwerke, die natürlich auch versuchen, stärker Digitalkompetenz zu bündeln und dort zu wachsen. So. Und ich glaube, alle drei, und es gibt noch, das haben wir auch nicht vergessen, es gibt ja auch weiterhin Independent Digital Agencies. Ne, die gibt es ja auch noch. Und oftmals gibt es halt auch in konkreten Projekt- und Konzernsituationen natürlich auch immer noch die angestammte Digitalagentur, die dort sich über die letzten 10 Jahre auch ihre Meriten sozusagen verdient hat. So, also in so einem Marktteilnehmer Umfeld bewegt man sich am Ende des Tages. Und das wächst alles irgendwie zusammen. Warum wächst das alles zusammen? Weil im Grunde das Gleiche passiert wie auf der Kundenseite ja auch. Also die Google sozusagen sind auf der einen Seite Partner eines unserer Kunden, aber auch Wettbewerber unserer Kunden. Weil sie sozusagen in ähnliche Themen reingehen. Autonomes Fahren, was auch immer sozusagen. Navigationsdienste, Mobilitätsdienste und so weiter und so fort. Werden ja auch von den digitalen Playern angeboten. Und die klassischen Branchensilos, die lösen sich auf, weil wenn du konsequent sozusagen vom Nutzer kommst und den Prozess denkst vom Nutzer in das Unternehmen rein, dann ist ja die entscheidende Schnittstelle, wer definiert in Zukunft und hat Deutungshoheit über diese Nutzerschnittstelle, ne, das, was wir Experience nennen. User Experience, Customer Experience, was auch immer, aber diese Experience-Schnittstelle sozusagen, die wird auf einmal strategisch wichtig. Und an diesem kleinen Punkt, also sozusagen, wo der Nutzer draufklickt auf einen Button und dahinter sozusagen beginnt das Unternehmen, das ist erstmal, es ist super strategisch. Deshalb sind alle Unternehmensberater daran, sagen, wir wissen, wie man diese Interaktion des Menschen mit dem Unternehmen orchestriert und wie du dann auch dahinter sozusagen den Unternehmen neu organisieren musst. Es ist super relevant letztendlich halt für alle Technologieintegratoren, die sagen, na, die Technologielandschaften der Zukunft, wie dein Tech-Stack aussieht, wie du alles in die Cloud bringst und wie alle Systeme zwischen Content-Management-System, E-Commerce und was auch immer zusammenspielen, sozusagen, da muss ich diese Experience auch beherrschen. Die Agenturen sagen, hey, Experience sozusagen aus der Kundenperspektive, aus der Nutzerperspektive, wer hat denn Empathie für den Nutzer? Also wer kennt den Nutzer denn eigentlich wirklich? Das ist mal sozusagen unser Thema. Ne? Also deshalb glaube ich, dass dieses Experience-Thema, da läuft einfach Strategie, Beratung, Technologie, Marketing, Agenturen, da bündelt sich alles. Da läuft halt alles zusammen. Und deshalb verschieben sich da letztendlich auch die Grenzen und die alten Silos. Sprich, auf deine Frage, wer ist euer Wettbewerber? Alle. Also wir sind in den konkreten Kundensituationen, pitchen wir in Teilbereichen mit Strategieberatern. Wir pitchen natürlich auch gegen die großen Integratoren. Wir pitchen gegen die Agenturen. Und das ist total witzig, dass die Kunden fast in jeder Ausschreibung, wenn sie die Teilnehmer, das Teilnehmerfeld ihrer anzuschreibenden Dienstleister aussuchen, sozusagen immer wieder sozusagen diese unterschiedlichen Portfolios sozusagen zusammenmengen und sich da noch nichts klar herauskristallisiert hat, wen lade ich da jetzt ein und wen nicht. Aber es ist, glaube ich, auch aus der langen Erklärung eben auch logisch, weil sich an diesem einen Punkt der User Experience am Ende des Tages alles wie so ein Brennglas bündelt.
Jetzt Frage dazu. Bei uns ist das ganze Thema GAFA eins, das irgendwie uns jetzt seit vielen Monaten irgendwie bei OMR verfolgt. Kundenzugang ist ja auch so ein bisschen, was du gerade beschrieben hast, liegt jetzt ja nun zunehmend bei großen Plattformen. Bist du da dann GAFA-kritisch? Bist du pessimistisch, auf was sich da gerade sozusagen im Internet entwickelt? Oder bist du da entspannt und sagst, damit kann man gut klarkommen? Das ist eine... Oder siehst du überhaupt die GAFA? So, gibt's für dich dieses Konstrukt überhaupt? Wie siehst du deinen Blick auf die ganze Sache?
Ja, also wir glauben stark an die GAFA, GAFA+1, weil dann gibt es doch in jeder Industrie noch sozusagen einen Spezialisten im Bereich Mobilität dann über und dann im Bereich Touristik dann Booking. Also immer so GAFA+1 nenne ich das. Aber klar, also das ist ein großes Thema und das wird auch nicht weggehen, weil ich glaube, die einzige Chance, also es gibt zwei Chancen sozusagen, das GAFA-Thema zu mitigieren. Das eine ist brutale Regulatorik. Und wenn man nicht brutal ist und radikal das macht, dann verschlimmert man alles. Also das, was wir in der Datenschutzgrundverordnung sehen, das ist eine Verschlimmerung. Mhm. Es stärkt mehr die GAFAs, als dass es sie schädigt. Es schädigt den Rest des Marktes und zementiert die Marktstellung halt der GAFAs. Ich kann es aber radikal sozusagen regulieren, im Extrembeispiel, wie die Chinesen das gemacht haben, also eine doppelte Firewall, um den Markt sozusagen zu ziehen, dann baue ich ein eigenes Ökosystem. Dann gibt es da halt eben nicht Facebook, und aber es gibt dann halt dafür Alibaba und WeChat und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt andere GAFAs. Aber eigene GAFA sozusagen. Also das kann ich halt machen. Und die andere Möglichkeit, die ich halt habe, und das sieht halt dann sozusagen natürlich uns näher als Dienstleister, den Unternehmen zu helfen, zu sagen, wenn es so ist, dass die GAFAs und die großen Plattform-Player den Zugang zu deinem Kunden monopolisieren, dann musst du selber in deinen einzelnen Anwendungen Applikationen, Services und Dienste bauen, die sich in den Lebensalltag deiner Menschen komplett integrieren. Also du musst den Anspruch, den Menschen haben an Anwendungen, an Services, an Produkten, die GAFAs einfach so als Goldstandard anstellen, die musst du sozusagen auch darstellen können. So, du musst Produkte bauen, die diese Qualität letztendlich halt haben, ohne die ganze Zeit eine GAFA-Steuer zu bezahlen. Sonst, wenn du in der GAFA-Steuer bist, und über den Auktionsmechanismus die GAFA-Steuer sozusagen reguliert wird, dann gibst du die Marge deines Produktes mittelfristig halt an die GAFAs ab und dann hast du kein Geld mehr für F&E. Und die F&E-Budgets sozusagen, die auf der schiefen Ebene aus der Wirtschaft sozusagen Richtung San Francisco und USA fließen, die werden halt dann dort im Grunde genommen monetarisiert, zum einen natürlich für die Stakeholder und für die Aktieninhaber und auf der anderen Seite natürlich in die F&E-Budgets sozusagen, um dann die wieder die Zukunft zu plotten. Und
sag mal, gibt es ein Beispiel dafür, wo du sagst, da ist es uns gelungen oder da ist es einer deutschen Firma gelungen, ein Produkt zu erfinden oder zu kreieren, das halt diese Fähigkeit hat, sozusagen auf dem Niveau der GAFA-Produkte sich in den Alltag der Menschen zu legen?
Also ich glaube, im Curve-Thema, was wir eben schon gesehen haben, da funktioniert das, da kommst du halt ohne GAFA-Power aus, das funktioniert mittlerweile, ist aber ein langer Weg. Und ich glaube, es ist schwierig und extrem hart im B2C-Bereich mittlerweile. Aber ich glaube, die deutsche Wirtschaft hat da noch eine Chance, wenn es ihnen gelingt, die Qualität, die sie heute in Hardware-Produkten, und das ist dann vor allen Dingen eben auch, aber nicht nur die Automobilindustrie, wenn es ihnen gelingt, halt diese Services sozusagen wirklich tief zu verschränken mit ihren physischen Produkten. So, und da sind wir halt an vielen Produkten und vielen Projekten dran, genau das zu machen. Aber da ist natürlich ein langer Vorlauf. Das gelingt ja halt nicht innerhalb von 2 Jahren, sondern das ist halt ein langer Vorlauf.
Ist das sozusagen die 4. Phase von euch? Ihr arbeitet für Startups, ihr arbeitet für die schnellen Beiboote, ihr arbeitet für die Konzerne selber, also die 3 Phasen, die ich jetzt gelernt habe, der Agentur. Genau. Jetzt kommt die 4. Phase, ihr arbeitet an den GAFA-Lösungen.
Genau, so kann man das halt sagen. Also nicht sozusagen, dass wir GAFA-Plattformen halt bauen, aber dass wir unseren Kunden helfen, GAFA-independent halt zu werden und dass sie zumindest eine Alternative haben zu dem auktionsgetriebenen Relevanzeinkauf über die GAFAs. Ich glaube, wir werden immer über die GAFAs gehen müssen auf absehbare Zeit, was Traffic angeht und was Neukunden angeht, aber was ja völlig irre ist, da gewinnst du halt mit hohen Kundenakquisitionskosten einen Nutzer und einen Kunden für dein Produkt und dann musst du ihn halt jedes Jahr wieder neu bezahlen, sozusagen, weil es dir nicht gelingt, Dienste zu bauen, die dann aus der initialen Kundenbeziehung eine stetige Kundenbeziehung machen. Das Erste, was ein Startup macht, heute ist ja ein Login. Ja, also das ist ja klar, eine User-ID und dann logge ich mich in den Service sozusagen ein. Wir sind ja heute noch in einer Welt, da kaufst du dir für 80.000 Euro ein Auto und du kriegst einen physischen Autoschlüssel. Du kannst dich dann nirgendwo einloggen. Also wie willst du den Service sozusagen eigentlich nutzen? Also wo findet da die Kundenbindung statt? Wo findet auch ein über sozusagen personalisierte Services dann irgendwo ein Login mit CK statt? Dass du sagst, wenn ich jetzt die Automarke heute fahre, nach 3 Jahren, dann werde ich sie wahrscheinlich, weil ich mich so dran gewöhnt habe an bestimmte Dienste, das Auto auch ein 4. Jahr kaufen, auch wenn es dann Neuwagen ist. Also diese Art von Diensten, die findest du ja heute noch nicht.
Alles klar. Ich bin gespannt, was ihr da sozusagen an Diensten und Logins euch einfallen lasst für Kunden am Ende, für viele wichtige Unternehmen der deutschen europäischen Wirtschaft. Ja, wir werden das sicherlich ein bisschen beobachten. Vielen Dank, dass du erstmal hier sozusagen deine Reise und deine Gedanken geteilt hast und ja, viel Erfolg in der Accenture Interactive Phase jetzt.
Ja, danke Philipp.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Bevor alles vorbei ist, möchte ich euch noch erinnern an unsere Aftershow. Und zwar am Abend des ersten Demexco-Messetages in Köln. Da gehen ja sicherlich einige von euch hin. Wir werden da traditionell im Bootshaus sein, haben da traditionell gutes Wetter, viele Getränke, echt coole Musik-Acts, Networking und einfach einen wirklich schönen Abend. Kümmert euch darum, dass ihr da eine Karte bekommt oder dass ihr irgendwo Sponsoring vielleicht noch abschließt, wenn ihr Lust habt. Wir bieten da ein paar Lösungen. Also die OMR Aftershow-Party ist ja einer der OMR-Höhepunkte im Kalenderjahr. Seid dabei, wir würden uns freuen. Viel Spaß.